Hey Freunde, herzlich willkommen beim Machen Talks Podcast, der hörbare Roadtrip zum Machen Festival 2024. Ich bin Patrick, Head of Marketing vom Machen und in dieser Folge treffe ich die Prokuristin der Olympiasport Leipzig GmbH, Katharina Baum. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ist Leipzig eine von 10 Host Cities der UEFA Euro 2024. Allerdings habe ich Katharina nicht eingeladen, um mit ihr über Fußball zu fachsimpeln. Wir wollen über ein alternatives Projekt sprechen, welches parallel zur EM stattfindet und den schönen Namen Stadion der Träume trägt.
Für uns ist es ein riesengroßes Glück eigentlich, ne? Also jede Art von Sportgroßveranstaltung ist ja was die Stadt auch ein Stück weit prägt, was Touristen in die Stadt zieht, was auch unseren eigenen Fans immer wieder was gibt. Es ist natürlich einfach immer zu sagen, wir sind eine Sportstadt, aber am Ende ist es für uns harte Arbeit, diese Kontakte auch nachhaltig dahingehend zu pflegen, dass ein Informationsfluss einfach nur stattfindet. Ne? Der ist halt nicht einfach da, sondern dafür muss man was tun und das ist halt unsere Arbeit. Ja.
Was sich die Kolleginnen da alles so ausgedacht haben, um Kultur, Kunst und Bürgerszene im Kontext des Fußballs zusammenzubringen, erfahrt ihr jetzt im Machen Talks Podcast mit Katharina Baum. Weil an sich habt ihr ja als Olympiasport auch so eine, also es ist ja schon eine sehr, sehr schöne Aufgabe, sage ich mal, oder? Also es ist ja schon sowas, so, ne? Also einfach eine Plattform zu bieten für Sportler aus der Stadt und die auch sichtbarer zu machen.
Also ich glaube, am Ende bist du ja so ein bisschen, oder andersrum gesagt, du bist zu einem Produkt gekommen und versuchst natürlich das Beste irgendwie rauszuholen. Und früher war es ja ganz klassisch tatsächlich eine Vermarktung, eine Individualvermarktung der einzelnen Athleten. Und wir haben ja wirklich erst diese Gruppenvermarktung und den Fokus auf Eigenveranstaltungen so ein Stück weit auch drauf gelenkt, weil wir gesagt haben, du hast halt nicht dieses klassische Fußball-Handball alle 14 Tage einen Spieltag. Ne? Das heißt, wie gibst du Partnern am Ende eine Präsenz? Das ist für uns tatsächlich immer wieder eine Herausforderung. Und von daher ja, haben wir uns letztendlich auch in diesem Arrangement so ein bisschen zurechtgefunden, nachdem wir viel ausprobiert haben und aber auch viel einstecken mussten, was nicht funktioniert hat. Also so ein ständiges Learning auch. Ne? Was kommt gut an? Was möchten deine Sportler? Was möchten deine Sponsoren? Was möchten die Zuschauer, die Fans? Und da musst du erstmal deinen Weg so ein Stück weit auch finden.
Wie lange gibt es denn die Olympiasport GmbH schon?
Die wurde 1999 gegründet.
Okay.
Damals am Olympiastützpunkt in Leipzig, hat dann, ja, also früher waren natürlich die Zeiten auch noch andere. Da gab es große Sponsoren, da konntest du natürlich auch viel mehr machen. Das ist mit den Jahren oder mit den Jahrzehnten natürlich, hat sich das auch so in andere Richtungen entwickelt und du musstest auch mit weniger monetären Mitteln am Ende auskommen. Und ich sage immer, unsere olympischen Sportler sind da so ein Garant dafür, eigentlich aus wenig viel machen zu müssen auch. Ne? Also sowohl was die finanziellen Mittel angeht, als auch natürlich was die Vermarktungsmöglichkeiten auch anbelangt. Wenn du viel Geld hast, kannst du natürlich viel öffentlichkeitswirksame Kampagnen auch buchen. Aber wenn du wenig Geld hast, dort trennen sich dann auch so ein Stück weit die Geister. Und da sind wir, glaube ich, mit unseren bescheidenen Mitteln ganz gut angekommen in der Realität. Wir haben dann vor 5 Jahren nochmal einen guten Schwung bekommen. Damals hat unser Oberbürgermeister in der Konstellation, wo soll die Olympiasport Leipzig GmbH sich andocken oder auch in Zukunft präsent sein, war ja die Entscheidung so ein bisschen, ist es ein Leipziger Produkt oder wird es vielleicht ein sächsisches Produkt? Wir haben uns dann für den Leipziger Weg entschieden und haben dann gesagt, okay, der Name bleibt und natürlich ist auch der olympische Sport weiterhin der Fokus für uns. Aber unter dem Modell Sportstadt Leipzig machst du natürlich die Türen auch auf so ein Stück weit, ja, und kannst auch mal über den Tellerrand hinaus gucken, kannst auch viele Themen andocken. Das war ja dann auch so ein bisschen der Zeitpunkt, wo wir unser Magazin, Sportstadt Leipzig Magazin, aus dem Boden gestampft haben, wo wir gesagt haben, ja, es gibt so viel Ehrenamt, es gibt so viel kleine Vereine, also auch diese Themen in der Breite heraus zu thematisieren, war uns halt wichtig, weil aus der Breite entsteht natürlich auch die Spitze hört man immer öfter.
Dass auch die Breite fehlt, hört man jetzt
genau,
immer öfter.
Dass, man, dass die Breite jetzt fehlt, hört man natürlich noch öfter. Ja. Und dass man natürlich da auch so ein bisschen unterstützend mit einwirken wollte. Ne?
Also Fußball, Handball kann ich mir vorstellen, dass so als Hauptsportarten in Deutschland, dass da halt auch andere Gelder nochmal fließen, andere Sponsoren da sind einfach. Ne? Aber ihr konzentriert euch wirklich auf die anderen Sportthemen, ist es so? Also Kanu und Leichtathletik.
Ringen, Fechten, Schwimmen.
Also wirklich die olympischen Disziplinen, ausgeklammert jetzt mal Fußball und Handball.
Ja.
Okay, und die haben es ja eigentlich immer so ein bisschen schwer, oder? Da gibt ja auch eine eigene Sportförderung in Deutschland dafür oder die Bundeswehr macht ja da auch viel. Ne?
Genau, du hast natürlich eine staatliche Grundförderung, sage ich mal, aber die ist natürlich im begrenzten Rahmen. Und wenn man weiß, dass olympische Athleten auch ganz oft ihre Trainingslager selber zahlen müssen, also dass da auch noch Kosten aus ihrem Job, nenne ich es mal, heraus resultieren, reicht das natürlich vorne und hinten nicht. Mhm. Also.
Und da seid ihr jetzt so praktisch in diese Lücke reingekommen, einmal um eine Plattform zu bieten, aber auch um direkt zu unterstützen?
Also ich würde es mal vielleicht vorsichtig so formulieren, dadurch, dass wir eine zweigeteilte Konstellation haben, wir haben den Förderverein und wir haben uns als GmbH, sind wir natürlich in der GmbH klassisch auf Managementaufgaben auch ausgerichtet, aber eigentlich fängt die Unterstützung ja vorher an. Also du willst ja die Sportler nicht verlieren, die jetzt 10, 11, 12, 13 Jahre sind, sondern willst sie am Ball halten. Und das wiederum machen wir aus dem Förderverein heraus. Das heißt, ich sag mal so, bis 14, 15, 16 versuchen wir dort die Unterstützung quasi aus dem Förderverein herauszutragen. Und dort agierst du halt mit Spenden. Und dort geht es darum, dass gerade auch Partner bei uns im Förderverein nicht nur durch ihren Jahresbeitrag sich irgendwie engagieren, sondern darüber hinaus auch mal noch einen Praktikumsplatz, einen Arbeitsplatz, einen Ausbildungsplatz anbieten. Also das ist so ein bisschen diese soziale Verpflichtung, ne, die man dort annimmt. Und dann geht das natürlich in den Spitzensportbereich irgendwann über, wenn dann die Athleten auf einem Level agieren, wo du dann sagst, okay, sie dürfen auch ihre eigenen Unterschriften leisten und sie sind ihr eigener Herr, dann kommen sie in der GmbH an und dann nutzen wir sie natürlich auch in der Vermarktung.
Okay, also ihr geht dann, ja, vermarktet dann praktisch die Athleten über die Sponsoren wahrscheinlich oder gemeinsam mit den Sponsoren?
Es ist so eine Dreiteilung, also das hat man ganz am Anfang quasi das Thema. Früher hast du Sponsorenmittel erhalten und konntest das Geld investieren, zum einen in die Athleten, zum einen aber auch dann in die werbliche Umsetzung. Da das Geld weniger geworden ist, haben wir gesagt, okay, wir müssen uns ein bisschen anders aufstellen. Wir haben mittlerweile 3, 4 Eigenveranstaltungen, die wir als OSL sozusagen organisieren, produzieren, wo Erträge übrig bleiben, die du dann wieder in die Sportvermarktung quasi steckst. Und wir arbeiten mittlerweile auch zum Drittel als Dienstleister, A für Unternehmen und B auch für die Stadt Leipzig, um dort natürlich Geld zu generieren, was am Ende aber dem Sport wieder zugutekommt ausschließlich.
Okay, klingt nach einer Menge Arbeit und nach einer Menge Netzwerk, oder?
Also grundsätzlich waren wir immer ein Dreierteam. Jetzt durch den Dienstleistungsvertrag für die Euro 2024 haben wir aufgerüstet. Also zumindest für 24 jetzt.
Wie viel seid ihr jetzt?
Wir sind 5.
5, also 2 Leute mehr.
2 okay. Leute mehr, ja. Genau.
Und ihr koordiniert?
Naja, also bei uns sind schon Allrounder. Wir sind als Allrounder, also ich habe Veranstaltungskauffrau gelernt, habe dann meinen Eventmanager noch aufgesattelt. Und wir sind vor 20 Jahren als Allrounder eigentlich in den Agenturen auch groß geworden. Ne? Bei uns musste jeder alles machen, außer vielleicht jetzt Grafik, das würde ich mal ausschließen. Aber ansonsten gab es da nicht dieses speziell bezogene Projekt, wo man sagt, und da mache ich nur Schreibstil. Mhm. Und das fehlt heute tatsächlich so ein bisschen bei den jungen Leuten auch, die kommen. Also wir haben immer mal Bewerbungen. Die Arbeitseinstellung zum Teil, da musst du schon ein goldenes Händchen auch zum Teil haben, ne? Und dann auch diese Flexibilität einfach, also.
Ich kann mich mal vorstellen. Ich meine, Eventmanagement ist natürlich was einfach.
Dafür musst du geboren sein, ne?
Aber Event ist eine gute Überleitung, ne? Wir haben uns ja vorgenommen, so ein bisschen über die Euro 2024 in Leipzig zu sprechen. Und ich bin ja eingestiegen mit einer Frage, so die große Frage eigentlich. Was macht das mit der Sportstadt Leipzig?
für uns ist es ein riesengroßes Glück eigentlich, ne? Also jede Art von Sportgroßveranstaltung ist ja was die Stadt auch ein Stück weit prägt, was Touristen in die Stadt zieht, was auch unseren eigenen Fans, egal aus welchem Bereich die Fanszene kommt, immer wieder was gibt, ein Stück weit auch als Stadt Leipzig. Und es zeigt auch immer, dass viele Menschen in der Stadt sich für Sport interessieren. Also egal, ob es ein inklusives Sportfest ist oder die Champions League von RB Leipzig, ja. Und alles, was dazwischen kommt, ist für uns tatsächlich ein Geschenk. Und wir versuchen dort natürlich immer unseren Teil mit dazu beizutragen, sei es kommunikativ übers Magazin, sei es über Engagement von unserem Personal in den unterschiedlichen Bereichen. Also ich kann das nur begrüßen. Von mir aus darf es gerne jedes Jahr eine Sportgroßveranstaltung geben. Es muss jetzt nicht immer Fußball sein. Ich wäre auch froh, wenn es was anderes noch gibt, aber ansonsten top.
Und hast du das Gefühl, dass jetzt auch schon, also hinter den Kulissen passiert wahrscheinlich total viel? Ich so als wahrnehmende Person in der Stadt habe das Gefühl, so richtig ist es noch nicht angekommen in der Stadt, aber wahrscheinlich geht die Kampagne auch erst los, ne? Also es gibt ein paar Sachen, dass halt Fußbälle überall in der Stadt liegen und so, aber ansonsten sieht man jetzt auch schon was oder ist jetzt im nächsten Monat was geplant? Was?
Ich glaube, hier auf dem Vorplatz der LVZ steht sogar ein Ball, ne?
Ihr
kommt
Ball,
gar
genau.
Nicht dran vorbei, sozusagen. Nee, also,
aber ich muss sagen, wenn der da nicht stehen würde, ja. Dann oder mit vielen, mit denen ich auch so spreche in meinem Umfeld, ne? Und ich sage so, ja, dieses Jahr ist er auch noch Euro. Und ich, stimmt ja, ne?
Also wir sind jetzt im Projekt oder am Projekt beteiligt. Also sagen wir mal von der ersten Roadshow, wo es damals noch darum ging, welche Städte könnten eventuell Austragungsorte sein. Das war vor 4-5 Jahren tatsächlich. Das okay. War so der erste Step auf dem Nikolaikirchhof. Dann war natürlich wieder ein bisschen Ruhe und dann sind wir aktiv vor 2 Jahren mit eingestiegen, haben quasi für die Euro oder für die Stadt Leipzig in dem Fall, für die Host City Leipzig, wie es auch so gern heißt, die Dienstleistertätigkeit in der Kommunikation übernommen. Es ist tatsächlich im ersten Jahr mehr interne Arbeit gewesen, strukturelle Planungen. Wir mussten Host-City-Konzepte mit verfassen, wo tatsächlich auch in unterschiedlichen Bereichen, egal ob es die Sicherheit ist, ob es das Programm ist, also da zählen ja ganz viele Faktoren mit rein. Wir haben mit dem IBC sozusagen ja auch noch so eine Sonderposition in Leipzig.
IBC, das ist die Übertragung, ne?
Die Messe, genau. Die Messe okay. Hatte sich ja darum beworben und ja. Das war ja sozusagen immer auch ein Thema, was gewollt war.
Das heißt, auf der Messe ist die komplette Übertragungssendeanstalt für die ganze.
Genau, das Euro hat die UEFA sozusagen ja. Nach Leipzig übergeben und die Messe profitiert als Leipziger Messe natürlich durch die Vermietung davon und es ist natürlich auch ein Aushängeschild für die Stadt. Es hätte natürlich auch in München, Berlin oder sonst wo sein können. Von daher ist das natürlich auch was uns freut, was zusätzlich zur Euro hier in Leipzig stattfindet. Ne? Und dort sind natürlich 1000 Techniker mit am Start und das ist schon schön.
Freunde, bevor ich es vergesse, am 29. und 30. Mai findet das Machen-Festival for Tech, Business und Art auf der Baumwollspinnerei in Leipzig statt. Kommt rum und erlebt über 60 Speaker auf 3 Bühnen und Workshop-Areas, die unter anderem zu den Themen New Leadership, KI, Online-Marketing und Kunst als Business sprechen werden. Mein Highlight in diesem Jahr wird auf jeden Fall die Creative Area werden. Hier könnt ihr neben Workshops aus der Grafik-, Design- und Marketingbranche auch Kunstausstellungen und einen Design Award anschauen. Sichert euch jetzt euer Festival-Ticket und erhaltet 10% Rabatt mit dem Code MACHENTALKS24. Den Link findet ihr in den Shownotes. Es ist auf jeden Fall eine Riesenchance für Leipzig, sich da zu positionieren, jetzt mal über den Fußball hinaus aufgedacht. Ne? Und gerade ihr als Olympiasport, ihr habt, und ich zitiere, die Aufgabe, Kultur, Kunst und Bürgerszene zu vereinen und gelebte Vielfalt, Buntheit, Offenheit und Internationalität der Stadt zu zeigen. Das sind natürlich starke Begriffe, da passt viel rein. Wie genau habt ihr euch das jetzt, oder was habt ihr euch vorgenommen für die Zeit der Ehe?
Also ich schlag mal den Bogen. Unser Sportbürgermeister Herr Rosenthal hat sich damals gewünscht, dass Leipzig nicht nur einen Botschafter hat, sondern dass es 3 Botschafter für die EM gibt. Das war Herr Junhold für den Bereich Nachhaltigkeit, Anja Mittag für den Bereich Sport und Jürgen Zielinski für den Bereich Kultur. Das sind so unsere 3 handelnden Personen nach außen quasi. Und wir waren von Anfang an ein Freund davon, natürlich zu den Botschaftern auch Projekte zu finden. Ne? Also wir wollten nicht immer nur Worte, die irgendwas umschreiben, sondern haben gesagt, jeder Botschafter soll sozusagen auch seine konkrete Aufgabe bekommen. Und daraus soll natürlich im besten Fall auch diese Netzwerkarbeit und diese Nachhaltigkeit in einzelnen Projekten so ein Stück weit entstehen. Das war bei Anja Mittag zum Beispiel der Bereich des Volunteerings, Jörg Junehold im Bereich der Nachhaltigkeit und Jürgen Zielinski für die Kultur, klassisch. Er ist ein Kulturmensch und das hat alles gepasst. Und dann haben wir quasi überlegt, bei Anja war es einfach, Volunteersuche war klar, ist ihr Steppenpferd in dem Fall. Bei der Nachhaltigkeit haben wir uns am Anfang tatsächlich schwer getan. Da wird ja immer mit vielen Begrifflichkeiten agiert, auch öffentlich. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, dass wir quasi was tun, wo wir Menschen auch mit einbinden. Und so ist sozusagen die Idee der Waldmeisterschaft damals entstanden. Das ist ein Projekt, was wir mit der Stiftung Fußball und Kultur gemeinsam, mit der Stiftung Wald für Sachsen gemeinsam tun. Haben zur Aufgabe uns damals gemacht, in Leipzig 4x2024 Bäume erst finanziell monetär einzusammeln und dann natürlich auch zu pflanzen.
Wo wird das passieren?
In Markranstädt.
Markranstädt werden 4000 Bäume gepflanzt.
Genau. Also das sind ja Setzlinge, ne? Also darfst du jetzt nicht vorstellen, wir haben hier 3 Meter Bäume und jeder hat, also das funktioniert gut und die Stiftung ist da auch super vorbereitet und damit hat Leipzig dann ja sozusagen sein Ziel erstmal erfüllt und alles, was wir dann darüber hinaus jetzt noch auch im Vorfeld der EM und während der EM einsammeln, werden am Ende Bäume sein, die in Deutschland auch irgendwo in die Erde kommen, aber nicht mehr mit uns, wir haben dann unser Soll getan.
Ist ein Haken
an einem Projekt zumindest mal. Und das Projekt, was so ein Herzensprojekt auch von uns ist, ist das Stadion der Träume. Das ist ein Projekt, was die Stiftung Fußball und Kultur ausgeschrieben hat. Und jede Host City konnte sich damals bewerben. In Leipzig haben wir uns quasi in Abstimmung mit der Stadt dann mit einem Konzept beworben, haben das mit dem Bürgermeister Sport, Herr Rosenthal, und der Frau Dr. Jenige, Bürgermeisterin der Kultur, gemeinsam entschieden, was wir dann abgeben und was auch so ein Stück weit der Inhalt sein soll. Ne? Also 4 Wochen ist auch für uns eine neue Herausforderung. Wir haben Tagesevents schon gehabt, wir haben auch mal eine Woche Event gehabt, aber 4 Wochen ist jetzt tatsächlich mal so ein eine neue Herausforderung, kleiner Marathon. Also 24/7 wird wohl die EM bei uns zu Buche schlagen.
Ja. Also Stadion der Träume ist vom 7. Juni bis 7. Juli. Ne, das überschneidet sich praktisch mit der EM.
Wir wollten quasi so eine Woche vorher starten. Also eigentlich war der Termin wirklich frei wählbar. Also wir hätten auch im Januar starten können, wäre auch in Ordnung gewesen. Aber wir haben gesagt, wir wollen schon diese Fußball-Euphorie. Wir wollen auch die Fans mitnehmen ein Stück weit. Aber wir wollen auch eine Woche vor der EM konkret auch mit ein paar Interaktionen quasi darauf einstimmen, ne? Und haben dann quasi für uns entschieden, es ist der 7. Juni bis 7. Juli. Wir sind jetzt im Zoo Leipzig, also wir sind quasi bei unserem Botschafter zu Gast, werden dort gemeinsam mit Professor Junehold gemeinsam eröffnen am 7. Juni. Und zwar quasi an dem Wochenende, wo der Zoo seine Zoo-EM spielt.
Also, das gibt es auch noch.
Ja, wir haben so ein Triple. Wir haben eine Zoo-EM, wir haben eine Bürgermeister-EM und dann darf auch die EM noch stattfinden.
Ich hab das gelesen, da können wir später vielleicht nochmal drauf eingehen, auf die Bürgermeister-EM. Das fand ich auch total spannend. Aber also tatsächlich, ihr macht eine Eröffnung 7. Juni und da gibt es die Zoo-EM.
Genau, dort wird die Auslosung quasi sein. Also es ist die Abendveranstaltung der europäischen Zoos, die in Leipzig zu Gast ist. Es sind quasi ähnlich wie bei allen beiden anderen EMs 16 Mannschaften, sprich 16 verschiedene Zoos, die in Leipzig zu Gast sein werden an einem Wochenende. Die spielen in der Aegidius-Braun-Sportschule. Der Zoo Leipzig hat im vergangenen Spiel sozusagen den ersten Platz belegt. Das heißt, sie sind quasi Titelverteidiger. Sie dürfen ansetzen, nochmal das Double zu holen. Und wir freuen uns sehr drauf. Also wir waren im vergangenen Jahr bei der Kinderstiftung zu Gast und sind mit der Zoo-Mannschaft und Perry Bräutigam und Frank Baum dort angetreten. Und ich fand, die haben das für Zootierverleger echt super gemacht. Also die sind auch über die Vorrunde hinausgekommen und es hat Spaß gemacht. Also ich drücke dem Zoo Leipzig auf jeden Fall mega die Daumen.
Und das ist auch öffentlich, also man kann da hingehen.
Ja, Egidius Braun Sportschule, das ist sozusagen die Sportschule des DFB und des Sächsischen Fußballverbandes. Ist in Abnaundorf draußen, total schönes Gelände, wunderschöne Räumlichkeiten auch drumherum. Also für einen Wochenendausflug total geeignet im Grün.
Cool. Und dann geht's los. Und was ist dann so für die Zeit des Stadions der Träume geplant?
Also wir haben uns am Ende jetzt im Zoo dafür entschieden, dass wir tagsüber ein klassisches Kinder- und Familienprogramm natürlich machen, wo gebastelt werden kann, wo viele Sportstationen aufgebaut werden, wo man Tipkick, weiß ich nicht, sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was. Die haben 100-jähriges Jubiläum. Das heißt, sie werden sozusagen in Leipzig, wo auch damals, habe ich mir sagen lassen, alles begann. Also der Urgroßvater des jetzigen Geschäftsführers war vor 100 Jahren tatsächlich auf der Messe und hat versucht, sein erstes Tipkick-Spiel vor der Tür irgendwie auf der Messe zu verkaufen. Und das sind natürlich so Geschichten, die haben wir jetzt versucht, irgendwo mit einzubinden, ne? Wo es einen Bezug nach Leipzig gab oder gibt.
Auch immer mit Fußball in Bezug oder ist es sportübergreifend?
Es ist sportübergreifend. Also das ist jetzt das klassische Kinderprogramm, nenne ich es mal vorsichtig. Und abend versuchen wir sozusagen den Bogen schon zu schlagen, dass wir kulturelle Acts, Show-Acts, aber auch klassische Talkrunden ein Stück weit haben. Wir haben eine Schule mit dabei. Ich muss es mir doch mal vom Zettel so ein bisschen ablesen, dass die Helmholtz-Schule, die spannen quasi innerhalb von einer Projektwoche den Bogen zwischen Kunst und Kultur, indem sie so ein Arbeitsmotto oder einen Arbeitstitel aufgerufen haben, wir sind die Fans, wo es quasi darum geht, auch zu diskutieren, davon zu träumen und Wünsche zu definieren, die quasi sich rund um das Thema Solidarität, Fairness oder Gerechtigkeit ein Stück weit bewegen. Das sind natürlich Themen, die schon auch kritisch auf bestimmte Themen hinweisen, aber sind natürlich für uns auch dankbare Themen, weil wir natürlich darüber auch so ein bisschen den Schulterschluss zwischen der Kultur und dem Sport ziehen können, aber trotzdem versucht haben, natürlich immer irgendwas angedockt an den Fußball mitzufinden, ja.
Also. Aber seht ihr euch als kulturelle Alternative zum Fußball? Also gerade für Leute, die jetzt sagen, boah, WM-Fußball, kann ich nichts damit anfangen.
Ich würde es noch ein Stück weiter aufbrechen und sagen, es ist nicht das klassische Mainstream-Programm, sondern es ist schon ein bisschen individueller und es ist auch breitflächiger, ne? Also wir hatten ja jetzt gerade auch die Pressekonferenz zur Fanzone gehabt. Und das ist für mich Show-Unterhaltung, ja. Egal, ob es inhaltlich auf der Bühne stattfindet oder auch im Umfeld. Das ist cool und das wird auch mit Sicherheit zu überfüllten Plätzen führen. Und bei uns ist so ein bisschen das Alternativprogramm, wo die Familie auch hingehen kann und sagt, auf dem Augustusplatz möchte ich vielleicht heute nicht zwischen 15.000 Fans stehen, aber ich möchte vom Thema und innerhalb dieser Euphorie trotzdem irgendwas mitbekommen. Wir gehen in den Zoo.
Ihr habt ja auch thematische Diskussionen, du hast es schon angesprochen, ja, also die ja durchaus auch kritisch sich mit dem Fußball beschäftigen, ja, über gescheiterte Fußballexistenzen zum Beispiel. Ist das schon was, wo ihr drauf auch einen Fokus setzt, dass man den Fußball vielleicht doch mal von der kritischen Seite betrachtet?
Also ich betrachte das ja sehr oft aus der Perspektive, weil mein Papa ja nun als ehemaliger Fußballer, da haben wir jede Woche irgendein Thema drumherum, ja, und vergleichen das nochmal, wie war das vor 30, 40 Jahren und wie ist es heute. Und ich finde das schon wichtig, auch gerade unter den gegebenen Diskussionen, die man gerade auch im Fußball hat, sich das auch nochmal ins Bewusstsein zu holen hin und wieder und auch so ein bisschen geerdet wieder zu werden. Aber ich glaube, ich würde es nie von einer komplett negativen Seite betrachten, sondern es ist natürlich immer so ein Entwicklungsstadium, ne? Man muss natürlich irgendwo Grenzen haben und die Grenzen muss halt auch an der Stelle auch mal irgendjemand setzen. Aber ansonsten, glaube ich, sind es Themen, wo man vielleicht auch durch Meinungen ein Publikum einfach ein Stück weit auch mal abholt und sagt, guckt mal, so kann es auch gehen.
Habt ihr eigentlich auch Also ich habe gelesen, dass es sehr viele Legenden und Oststars und so weiter, und ihr werdet, glaube ich, auch eine Dokumentation über das ehemalige Olympiastadion, ne, wie das halt aussah, und es gibt eine Fotodokumentation. Beschäftigt sich sehr viel mit der Vergangenheit. Gibt es auch Aspekte, die in die Zukunft gucken? Also zum Beispiel, was jetzt E-Sport angeht, ne, oder was irgendwie auch die Verbindung zu Fußball jetzt mit den Sponsoren, also die aktuelle Debatte, die da aufgeworfen wird, oder generell die Zukunft des Sports in Deutschland. Ne? Gibt es dazu auch Diskussionsrunden oder Ausstellungen, die geplant sind?
Also wir haben den DOSB tatsächlich auch mit angefragt, weil wir dachten, das ist schon auch eine coole Plattform, einfach auch mal über den Fußball hinaus eine Diskussionsrunde zu führen. Ich weiß im Moment noch nicht, ob es tatsächlich zustande kommt. Das müssen wir mal abwarten. Aber es gibt auf jeden Fall zum Beispiel einen Abend, der unter diesen Oldies des Fußballs steht, wo es auch gerade darum geht, dass der Opa mit seinem Enkel quasi im Publikum sitzt und der Opa seinem Enkel einfach sagen kann, guck mal, da war ich damals im Zentralstadion, und diese alten Geschichten einfach nochmal rauszuholen. Das passt einfach mit zu Leipzig, und das gehört zu Leipzig auch mit dazu. Und wir haben neben RB natürlich noch zwei andere Fußballvereine, die diese Geschichten, glaube ich, auch gut erzählen können und die auch mit dazu gehören. Und da sind wir auch für alle offen. Das ist auch so ein bisschen der Sinn dessen, dass wir sagen, wir wollen das auch nochmal ins Bewusstsein bringen und werden dann natürlich auch am Ende an den Punkt kommen, wo man guckt, was kann RB erreichen noch in Leipzig, ja?
Also es wird schon auch so ein bisschen propagiert, so was kann die Zukunft hier sein? Und ich meine, das ist natürlich ein Riesenfaktor für die Stadt auch, ja.
Also ich glaube, ich bin da relativ weit weg, weil wir nicht direkt mit im Fußball hier in der Stadt wirklich ein Player sind, ne? Von daher muss das natürlich jeder Fußballverein für sich auch entscheiden, was er tut, was er nicht tut, was er vielleicht gemeinsam tut. Wir sind damals während der Corona-Zeit hat sich ja die Initiative Team Sport Sachsen gegründet. Da sind wir ein Mitgliedverein, also mit. Da sind 25 spitzensporttragende Vereine aus Sachsen drin. Und dort merkt man natürlich dieses Gemeinsame oder der Zusammenhalt, der ist natürlich über die letzten 3 Jahre extrem dort gewachsen. Und man profitiert natürlich von den Big Playern, und da ist natürlich RB für uns Leipziger der Big Player am Markt und der uns auch als olympischer Sport mit unterstützt. Da sind wir natürlich unendlich dankbar und lernen da auch wahnsinnig viel davon und merken aber auch, dass das natürlich in der Zusammenarbeit so eine Sportstadt prägt, ne? In der Außendarstellung. Es ist natürlich einfach immer zu sagen, wir sind eine Sportstadt, aber am Ende ist es für uns harte Arbeit, diese Kontakte auch nachhaltig dahingehend zu pflegen, dass ein Informationsfluss einfach nur stattfindet, ne? Der ist halt nicht einfach da, sondern dafür muss man was tun, und das ist halt unserer Arbeit, ja.
Es ist halt so, dass der Fußball hat halt eine unglaubliche Strahlkraft, ja. Und ich bin auch jemand, der sagt, naja, es wäre eigentlich schön, wenn auch alle anderen Sportarten so ihre Chance bekommen würden, ne? Ich meine, wir haben die beste Handballliga der Welt, und wir hatten gerade Handball-EM in Deutschland. Und ich weiß nicht, das läuft halt immer alles so ein bisschen unterm Radar, ne? Und es wäre ja zum Beispiel auch schön, im Rahmen so einer Handball-EM dann auch Alternativprojekte zu haben.
Ich glaube, da arbeitet Carsten mit Hochdruck dran.
das kann, ja.
Also ich finde, ja, Fußball ist der Big Player, ganz stark gefolgt natürlich von Handball. Und wenn du jetzt nach Dresden guckst, auch noch ganz stark geprägt von Eishockey oder wie auch immer. Ich glaube, unterm Radar laufen tatsächlich die olympischen Sportarten zum Teil, ne? Da gibt's nicht diese Fernsehübertragungsrechte, wo du einfach sagst, ich gucke mir die Schwimm-Europameisterschaft an oder ich gucke mir die Turm-Europameisterschaft an, das ist halt leider nicht gegeben. Und das muss man aber auch der Politik immer und immer wieder zurückspielen. Wenn das nicht gegeben ist, ist es halt auch schwierig, im Partnerstatus mit Sponsoren zu erreichen, ne? Also natürlich, das kann darüber sein, aber es ist eine Bedingung quasi, dass die Sichtbarkeit da ist. Und wenn die nicht gegeben ist, dann sind wir an dem Punkt, wo wir drüber nachdenken müssen, ist es dann ein Luxus, eine staatliche Finanzierung zu ermöglichen oder nicht, ja.
Gut, du sprichst die Politik an. Auf der anderen Seite, jetzt war gerade Super Bowl, ja, also jetzt gerade, aber ist schon ein bisschen her, aber Super Bowl hat ja mittlerweile auch in Deutschland Fans, die über Nacht dann trotzdem sich den nächsten Tag frei nehmen, um Super Bowl zu gucken. Ja, also und wenn man sich mal anguckt, wie viel, also was American Football von der Strahlkraft hat in den USA, man weiß, dass es funktioniert, dass diese Sportart existieren kann, ja, auch ohne, dass es jetzt in Deutschland oder im Rest der Welt halt groß gespielt wird. Aber trotzdem funktioniert es ja irgendwie. Die Amerikaner haben da eh vielleicht nochmal ein anderes Verständnis. Da ist Marketing natürlich auch eine große Sache. Aber
und trotzdem ist dort ja das Geld aus Amerika heraus da, ne? Also am Ende guckst du dir auch eine Bambi-Verleihung an, obwohl die in Amerika stattfindet.
Aber es sind halt, klar, ne, es hat eine weltweite Strahlkraft. Ja. Aber selbst wenn man nach Österreich guckt, die Skisportarten, ne, also da gibt Public Viewings, es gibt Nachtslaloms, wo die Leute zu zigtausenden auf die Piste gehen und dort, oder ne, das beste Beispiel ist ja Kitzbühel, was da los ist, ne, zum Skifahren. Und in Deutschland kommt mir so vor, ist halt irgendwie Fußball, dann kommt ganz lange nichts. Und dann kommen so langsam.
Gut, es gibt Leichtathletik in Berlin, das finde ich zum Beispiel ist
auch noch nicht so lange,
ein aber sehr ist ein gelungenes super, Format, ja, was kurzweilig ist, was auch Spaß macht, sowohl live zu schauen als auch sich am Fernseher anzuschauen. Also ich glaube, da entwickelt sich was auch in der Produktion, weil man natürlich auch gemerkt hat, 5 Stunden nur Leichtathletik zu schauen und im Sinne von 2 Stunden gucke ich mir Kugelstoßen an, das ist natürlich langweilig. Und diese schnellen Schnitte zwischen den Sportarten, das macht natürlich vieles attraktiver, diesen Sport in eine Stadt reinzuholen, also in den öffentlichen Raum, also nicht in eine klassische Arena, ist natürlich aus meiner Sicht auch mega gelungen. Also da gibt's mittlerweile unterschiedliche Projekte, wo ich echt sage, das gucken wir uns auch sehr gern an. Aber am Ende musst du sagen, das in einer Stadt umzusetzen, bedarf auch die Zustimmung vieler Player am Markt. Also das eine ist die Stadt, die die Voraussetzungen mit schaffen muss. Das andere sind natürlich die Sponsoren, weil du musst immer davon ausgehen, dezentralisierte Sportarten irgendwo hinzusetzen, kostet halt einfach Geld. Und ohne die Sponsoren hast du wiederum das Geld nicht. Und dann macht's für uns, glaube ich, auch nur Sinn, wenn wir eigene Athleten am Standort haben. Also sowas zu machen, um dann aus allen anderen Bundesländern die Athleten hier starten zu lassen. Also zumindest brauche ich meine eigenen Gesichter als eine Art Gastgeber mit, um das Ganze auch für den Besucher irgendwie ansprechend zu machen, ne?
Wäre sowas in Leipzig auch denkbar? Ich meine, es gibt ja einen Olympiastützpunkt, ja, und es gibt zumindest diese Infrastruktur, auch wenn sie teilweise sehr alt ist.
Also ich glaube, wir haben ja immer mal schon mit kleinen Aktionen versucht, das auszutesten. Also was kommt an, was kommt vielleicht weniger an? Ich denke, jetzt haben wir das inklusiv gewinnt. Das läuft über die Katharina Witt Stiftung mit. Das wird jetzt, glaube ich, mal so interessant werden, wie viele Besucher sich das wirklich auch anschauen und ob das ein Projekt ist, was man auch weiter ausbauen kann. Da muss man einfach mal abwarten, wie sowas auch angenommen wird. Aber grundsätzlich glaube ich schon, gut, jetzt haben wir keinen Kugelstoßen mehr, nachdem David Stoll weg ist, aber Kugelstoßen vor dem Völkerschlachtdenkmal wäre immer eine super Geschichte gewesen, ne? Jetzt ein Sprint auf der Straße finde ich schwierig, gebe ich ehrlich zu. Ein Marathon ist natürlich mit einer Wahnsinnslogistik immer verbunden.
Aber sowas gibt es ja, also zumindest einen kleinen gibt es ja in Leipzig, oder?
Es gibt einen, ja, aber der hat natürlich nicht den leistungssportlichen Anreiz. Mhm. Ne? Also wir sprechen ja immer noch von Leistungssport. Von daher sehe ich ja dort dann auch Leistungssportler, die aktiv sind. Müssen wir mal auf uns zukommen lassen weiter, wie viele Athleten wir in den nächsten Jahren hier noch so haben, die sich für den Spitzensport entscheiden und wer dann, das ist ja auch eine Typfrage, ne? Nicht jeder Athlet ist ja dafür geeignet, sozusagen auch so in die Öffentlichkeit zu gehen und sich da über solche Events zum Beispiel mit zu vermarkten. Also
Als Botschafter.
Da muss natürlich auch jemand den Willen haben und sagen, da habe ich Lust drauf, ne?
Wie siehst du generell jetzt so die Entwicklung im Spitzensport, also hier in der Stadt?
Schwieriges Thema. Also ich sag mal so, wenn wir vor der Entscheidung stehen würden, Spitzensportler, mal egal in welcher Sportart oder eine klassische Ausbildung mit einer Zukunftsperspektive, ich weiß nicht, ob ich heutzutage noch Spitzensportler sein möchte. Ne? Also man braucht dort schon wahnsinnigen Ehrgeiz, auch in der Eigenverantwortung, sich selber dort durchzubeißen und das dann natürlich auch auf einem Einkommensminimum. Ne? Also das ist heutzutage, glaube ich, nicht mehr ganz so einfach wie vor 20 Jahren, wo dann auch wirklich zusätzlich zu der Grundförderung ein System aus Sponsoren da war, die das halt abgefangen haben, der Sportler auch Spaß an seinem Job haben konnte. Die müssen heute so viele Aufgaben selber organisieren und bewältigen, noch zusätzlich zu ihren 3 Trainingseinheiten am Tag. Das ist schon eine Herausforderung, ne? Und da musst du schon ziemlich stark sein, auch dass du sagst, das ziehst du einfach mal 10 Jahre durch.
Aber allein von den Strukturen, die es so gibt, ist es ein strukturelles Problem, jetzt mal abgesehen von den Geldern, oder ist es immer noch, hat man immer noch gute Möglichkeiten, wenn man hier aufwächst in der Stadt, wenn man anfängt, vielleicht so als Kind in einem Verein, DHFK oder so, und dann so langsam nach oben kommt, wenn gemerkt wird, man hat ein Talent.
Also ich glaube, die Grundvoraussetzungen in der Struktur in Leipzig sind schon gegeben. Ne? Das, was im Moment viele umtreibt, sind natürlich die Trainerthemen. Haben wir die richtigen Trainer für die richtigen Disziplinen? Kann dieser Trainer aus einem Kind einen Weltklasse-Athleten machen? Aber das ist zum Glück nicht unsere Aufgabe. Ich glaube aber, da sind viele Leipziger Institutionen dran, diesen Weg weiter mitzuentwickeln. Wir können aus unserer Perspektive nur ergänzend sozusagen begleiten. Wir sind eine Institution, wo wir sagen, wir können euch die Plattform geben, wir können euch die Anerkennung aus Leipzig heraus mitgeben. Dafür gibt es gewisse Veranstaltungen, wo wir euch quasi die Bühne bieten, wo wir euch auch Danke sagen, wo wir auch in der Lage sind, Kampagnen zu starten, wo ihr eure Gesichter seht. Also das sind so unsere Aufgaben, um die rein sportfaktischen Aufgaben. Dafür gibt es den Olympiastützpunkt, dafür gibt es den DOSB, ne? Da gibt es die Institutionen, deren Kernaufgaben das sind, und nicht zuletzt natürlich auch die Politik, klar.
Okay. Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Ich fand es eine Kuriosität, die Fußball-Europameisterschaft der Bürgermeister. Ja? Und Bürgermeisterinnen, ne? Oder sind es wirklich nur reine Männerteams? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber was wird da passieren?
Ich hoffe, es sind auch gemischte Teams. Also die Bürgermeister-EM ist tatsächlich auch aus der Akquise heraus aus der Stadt Leipzig entstanden, und der Projektleiter der UEFA Euro, der Stefan Schädler, hat sich da von Anfang an auch sehr stark mitgemacht, dass die Entscheidung für Leipzig gefallen ist. Wir haben 500 Bürgermeister tatsächlich hier, also Bürgermeister und Verwaltungsangestellte, das sind jetzt nicht klassisch alles Bürgermeister. Aber es ist eine bunte Truppe, die Leipzig kennenlernen werden, die hier eine Woche zu Gast sind, die auch ein buntes Programm haben. Also die sind einen Tag im Zoo, machen klassisch eine Zootour. Dann haben wir an diesem Tag glücklicherweise von der UEFA auch die Trophy da. Das heißt, Philipp Lahm wird sich mit den Bürgermeistern auch zusammen mal am runden Tisch treffen, werden gemeinsam Fotos machen, wird wahrscheinlich.
Mit 500, auch, alle gleichzeitig.
Wird spannend.
Okay, den Tisch möchte ich sehen.
Ja, ihr kriegt eine Einladung. Ja, sie machen eine City-Tour. Also neben Fußball finden natürlich auch da noch so Side-Programme quasi statt. Wir haben, glaube ich, abends noch in der Universität, in der Sportwissenschaftlichen Fakultät noch eine Abenddiskussion. Also eigentlich sind wir Gastgeber für 500 Menschen, die sich auf Leipzig freuen, und ich glaube, das ist das Schöne am Ende dabei.
Es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich musste schmunzeln, als ich es gelesen habe. Das ist ja jetzt auch bald, ne? Das ist ja.
Die ist vom 5. bis zum 9. Mai.
5. bis 9. Mai.
Bürgermeister-Ehe. Mhm. Das ist die Nationalmannschaft übrigens, ne? Der Bürgermeister. Ja, lach nicht.
Also, was macht man, wenn man da kein Fußball spielen kann?
Wir haben ja mit denen die Auslosung jetzt zuletzt gehabt. Ist ja ähnlich wie bei der richtigen Europameisterschaft jetzt, der UEFA-EM. Die haben sich wirklich Mühe gegeben, waren genauso professionell, kamen alle im gleichen Trikot, haben sich auf unser Maskottchen gefreut, haben dort allerdings keine goldenen Kugeln, ne? Haben dort so eigene Bälle gebastelt, das war wirklich süß. Also man nimmt denen das ab, die haben da Lust drauf, das wird auch nur alle 4 Jahre auch gespielt. Und sie haben da, glaube ich, auch einen sehr organisatorisch hohen Aufwand, ne, das zu bewältigen. Das sind ja unterschiedliche Länder, die dort auch mit teilnehmen. Für jemand im Ehrenamt, kann man es ja fast sagen, die das organisieren, das ist so ein Team aus 10 Bürgermeistern. Ich finde das super. Also ich finde das so Multikulti irgendwie und das passt gut zu Leipzig.
Naja, ist eine gute Vernetzungsplattform dann natürlich, ne? Wenn man abends dann noch zusammensitzt und sich dann irgendwie kennenlernt. Ich meine, letztendlich sind alles Menschen, ja? Auch Verwaltungsangestellte sind Menschen.
Vom Bürostuhl auf den Fußballplatz, ist doch herrlich.
Da wäre ich gerne Physio bei der ganzen Geschichte. Wir haben noch eine Sache vergessen, die habe ich irgendwie ganz schnell übersprungen. Aber das Thema Nachhaltigkeit ist ja in dem Projekt dem Stadion der Träume. Es steht ja auch ganz oben. Es ist ein wesentlicher Bestandteil. Und wie habt ihr euch den vorgestellt umzusetzen?
Also bei unserem Stadion der Träume war es jetzt mit der Zoo-Entscheidung tatsächlich ein einfaches Thema. Also zum einen hat der Zoo eh schon einen grünen Strom. Wir brauchen jetzt keine externen Aggregate und sowas mehr, wie es ursprünglich bei der Oper geplant war. Wir haben mit Marché einen Partner, die natürlich sowieso schon im nachhaltigen Segment in Catering liefern. Wir haben quasi reinweg, was die Außenfaktoren anbelangt, mit nachhaltigen oder mit Mehrweggeschirr. Die Gegebenheiten sind halt grundsätzlich im Zoo da, weil Herr Junhold natürlich als Nachhaltigkeitsbotschafter im Zoo grundlegend diese Bereiche schon abdeckt, ja, wo kein Kampf oder keine Aufwendung mehr entstehen musste. Wir haben dann sozusagen geguckt, zum einen, dass wir so wenig wie möglich produzieren, dass wir hauptsächlich anmieten, also dass wir auch Equipment, was wir dort brauchen, aus dem Leipziger Netzwerk sozusagen anmieten. Wir haben dann überlegt, okay, wir wollen noch irgendwas schaffen, haben dann mit der Stiftung Neo Rauch und Novotech eine Art Picture Point Bank, nenne ich es mal, geschaffen, da bin ich sehr gespannt drauf. Also die ist riesig, wiegt irgendwie 500 Tonnen.
500 Tonnen?
500 Tonnen.
Eine Picture Point Bank zum Hinsetzen.
Also die ist wirklich so, keine Ahnung, 3 Meter. Also ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ich könnte jetzt sagen, wie sie aussieht, aber ich lasse es.
Okay. Aber es ist eine Bank, man kann sich hinsetzen.
Genau.
Picture Point heißt, man
soll sozusagen ein Foto machen auf der Bank und das dann unter dem Hashtag Sportstadt Leipzig laden. Wir werden dann so ein paar Bälle, ein paar Kick-Tick-Spiele verlosen. Also da geht es uns einfach nur darum, den Menschen quasi Traffic auf unsere Veranstaltung zu geben und zu sagen, das ist euer Erinnerungsfoto an die EM 2024 in Leipzig.
Ist es aber auch ein Thema in den Diskussionsrunden, das Nachhaltigkeitsthema, gerade in Fußballstadien, habe ich schon viel darüber gehört. Also es gibt in England schon Vereine, die ihren Strom komplett selber produzieren, die auch das Düngemittel selber produzieren, die nur noch veganes Essen haben und so weiter. Also das geht ja, das kann man ja weit treiben. Aber es macht natürlich Sinn, wenn man sich überlegt, dass am Wochenende irgendwie 50, 60, 70.000 Menschen in so eine Stadt fahren, um ein Fußballspiel anzugucken, dass das natürlich einen Riesenimpact auf die Umwelt hat. Nicht nur die Anreise,
also
aber auch das Ganze.
Da schlagen bei mir tatsächlich zwei Herzen in der Brust, weil ich sage, zum einen, das Thema ist wichtig und wir wollen natürlich auch das beitragen, was wir beitragen können in allen Bereichen. Aber es muss natürlich finanzierbar bleiben. Es bringt mir nichts, wenn meine Grundkosten dann so enorm steigen. Ich war zwar nachhaltig, aber es kann sich kein Gast das Ticket mehr leisten. Das haben wir jetzt hier im Stadion der Träume nicht, ne, weil wir freien Zugang sozusagen dazu bei 0 Euro gedeckelt haben. Aber bei anderen Veranstaltungen, wenn ich jetzt mal unsere Eigenveranstaltung zum Beispiel angucke, wir haben dieses Jahr 30 Jahre Olympiaball. Das heißt, wir werden unsere Olympioniken nach Paris wieder empfangen oder den Euraeus Open Water Cup 10 Jahre. Wenn ich dort zu 100% mich auf diese Nachhaltigkeit beschränken würde, könnte ich es als Veranstalter einfach nicht mehr abdecken. Ich könnte es einfach nicht umlegen, ich kann es nicht finanzieren. Von daher muss man gucken, dass es eine Mischung aus beidem ist, ne? Dass man sich selber den Anspruch setzt, so weit wie es geht. Aber darüber hinaus ist die Industrie natürlich auch zum Teil gefragt, was relevant ist für Events. Und da sind wir ja vielleicht jetzt kleine Events, ne? Wenn wir jetzt mal gucken darüber hinaus, wo wir dann von 100, 200, 300.000 Besuchern sprechen, ja, da geht's ja am Ende schon mit der Toilette los, die ich irgendwo auf eine grüne Wiese stelle, ja, und hört am Ende natürlich bei einem Catering bei allem anderen auf.
Ja, gut, das ist immer die Diskussion, irgendjemand muss anfangen, ne, oder irgendjemand muss.
Wir fangen ja an, also anfangen tun wir, aber ich würde es auch nicht nur darauf hundertprozentig beschränken wollen am Ende. Ne?
Wie laufen denn die Vorbereitungen jetzt? Bist du zufrieden mit dem Stand der Vorbereitung?
Ja, also wir sind ja dort an der Stelle schon über ein Jahr quasi dran an dem Thema. Es gab eine Ausschreibung bei der Stadt Leipzig für uns quasi, wo sich willige Leipziger, egal ob mit einem Kulturprojekt, mit einem Schulprojekt, mit einem Sportprojekt bewerben konnten. Da waren wir mit der Auslese super zufrieden. Da sind super viele kreative Bewerbungen eingegangen. Von daher sind unsere 30 Tage jetzt grundsätzlich getaktet. Wir haben immer jeden Abend ein Highlight. Wir haben, sagen wir mal, dieses Grundbespaßung in den Tagesstunden für Leipziger Familien, das steht. Wir haben jetzt noch so ein paar Feinheiten, sage ich mal, was gerade diese Diskussionsrunden angeht oder die Lesungen, wo man jetzt guckt, okay, mit welchen Büchern agiert man, mit welchem Zielpublikum, sind jetzt dabei, die ganzen Printproduktionen vorzubereiten, dass wir sagen, wir werden gegen die UEFA Euro EM ankämpfen müssen. Bei den Top-Spielen, die wir in Leipzig haben, sind wir natürlich auch darauf angewiesen, dass man uns wahrnimmt. Wir haben 1, 2, 3 Sponsoren an Bord, die natürlich auch wollen, dass man sie sieht. Ne? Da sind wir wieder bei dem Thema. Das Ganze muss refinanziert werden und natürlich sollen die Leute das dort auch mitbekommen. Aber ich bin da guter Dinge, dass wir charmante Inklusions-Public-Viewing-Abende haben werden. Mhm. Also wir haben uns am Ende jetzt entschieden mit den Leipziger Verbänden, dass unser Public-Viewing für die Deutschlandspiele und die Leipziger Spieltage inklusive Public-Viewing-Abende werden.
Das heißt also mit Gebärdensprache?
Genau, mit der Übersetzung sozusagen. Mhm. Und die Zugänge sind im Zoo einfach super schon dafür vorbereitet. Das heißt, egal ob jemand, der sehbehindert ist oder die Einschränkung übers Gehör hat oder im Rollstuhl sitzt, wir dürfen mit der Ausnahme quasi für das Stadion der Träume auch bei den Sehbeeinträchtigten die Hunde mit reinnehmen in den Zoo. Also das hat sich jetzt so nach und nach alles so ein bisschen zusammengezogen, wo ich sage, das ist auch schön für uns. Ich kann mir auch tatsächlich schwer vorstellen, dass die Menschen sich in einer Fanzone wohlgefühlt hätten. Also von daher glaube ich, in diesem kleineren Rahmen kann man einfach zeigen, dass beides miteinander auch geht. Und da freuen wir uns. Super.
Hört sich auf jeden Fall sehr charmant an. Also ich bin auch nicht so ein Fan, so ein Freund, von dem her ist es.
Dann sehen wir dich vielleicht im Stadion der Träume wieder.
Ich mag Public Viewing, ich gucke gerne Fußball auf einer großen Leinwand dann mit anderen Leuten zusammen, das ist schon cool.
Also die Leinwand auf dem Augustusplatz ist natürlich größer und viel spektakulärer. Ne? Also das ist ungeachtet dessen, wir haben eine klassische Bühne mit 8x6 Metern, wo hinten unsere LED-Leinwand drin ist, aber ich glaube für den Rahmen im Zoo und als Parallelfläche ist es auch durchaus ausreichend.
Ich denke auch. Hast du so ein paar Prominente oder so ein besonderes Highlight im Line-Up, was du vielleicht, also für dich persönlich oder was vielleicht auch so das Highlight generell des Stadions dort
wollen? Wir haben jetzt nicht den Big Player. Für mich sind alle Programmpunkte eigentlich wirkliche Highlights, egal ob es die Leipziger Mitsingnacht ist. Es sind ja alles Projekte auch, die schon stattfinden. Ja? Also die MB hat ihren Slam-Contest, den gibt es seit, keine Ahnung, 15 Jahren mit Tim Tölke und die wandeln den natürlich jetzt ein bisschen ab und da ist es vielleicht auch nicht die ganz große Überraschung, wer am Ende auf dieser Bühne steht, aber es sind halt alles Leipziger Protagonisten, die in dieser Stadt sonst auch für Unterhaltung sorgen. Und von daher, da ich noch nicht alle gesehen habe, freue ich mich tatsächlich auf alle.
Okay. Also da bin ich gespannt, wann das, es wird ja irgendwann mal ein Line-Up geben, denke ich, wo dann die ganzen Programmpunkte draufstehen.
Aktuell ist der Plan, dass wir Ende April das Programmheft sozusagen rausgeben. Wird auf 16 Seiten ein Querschnitt chronologisch abgedruckt sein. Und dann kann sich jeder Leipziger am Ende das davon raussuchen, was ihn interessiert.
Cool. bin sehr gespannt darauf. Ich bin froh, dass wir, also wir hatten uns ja eigentlich zu einer ganz anderen Sache verabredet zu sprechen und sind dann letztendlich auf das Stadion der Träume gekommen, worüber ich jetzt echt happy bin, dass es halt so eine Alternative zu dem riesengroßen Fußballfest geben wird, was auch nochmal vielleicht ein bisschen kritisch drauf guckt, ein bisschen nachhaltiger drauf guckt und vor allen Dingen sehr, sehr regional halt ist und sehr charmant. Daher freue ich mich, dass das heute geklappt hat und dass du hier warst.
Lieben Dank. Es war quasi mein erster Podcast heute hier mit dir.
Und du hast es mit Bravour gemeistert.
Danke.